Das finde ich also hochproblematisch, wenn sich Frauen sozusagen in dem Versuch, sich besser in sich selber zu fühlen, im Prinzip patriarchale Scheiße reproduzieren und sich dabei ja noch ein Stück weiter auch selber beschneiden.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fix und 40. Ich bin Katja Berlin und bei mir ist wie immer Gunda Windmüller. Hallo Gunda.
Hallo Katja.
Wir hatten eine kleine jobbedingte Sommerpause, wir sind aber jetzt wieder da, starten voll durch. Ich bin ein ganz bisschen erkältet, hört man wahrscheinlich auch, hält mich aber trotzdem nicht davon ab, heute über Esoterik sprechen zu wollen. Oh. Und bevor wir da aber jetzt richtig einsteigen, liebe Gunda, warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
Also ich sitze seit gestern in meinem alten Kinderzimmer. Und eigentlich möchte ich das gerne so stehen lassen. ich fühle mich schon sehr entrückt von der Person, die hier quasi sich noch manifestiert in Büchern und Kunstpostkarten, die an der Wand hängen. Insofern fühle ich mich doch relativ erwachsen. Wie sieht es denn bei dir aus?
Ich habe was sehr Erwachsenes gemacht. Ist natürlich auch ein bisschen privilegiert, muss ich dazu sagen. Aber ich habe ein Jobangebot abgelehnt und jetzt sogar mehrere, was die irgendwie fast nicht bezahlt waren oder ganz schlecht bezahlt waren. Und ich habe da dann auch gar nicht mehr, es war so bei so einem Videocall, und ich habe da auch gar nicht mehr jetzt irgendwie lange so rumdiskutiert oder irgendwie verhandelt, sondern ich war dann ganz bestimmt und freundlich, alles gut, aber ich habe gesagt, alles klar, das ist nichts für mich, vielen Dank, tschüss. So, und das ist tatsächlich eine Sache, die ich jetzt auch ja noch nicht so lange mache, dass ich ja bei sowas dann einfach sofort sage, nee, und mich nicht irgendwie, weiß ich nicht, super runterhandeln lasse und so. Also das hätte ich früher noch anders gemacht.
Sehr gut. Ich als deine Managerin inoffiziell kann nur sagen, gut, das hätte ich auch so gemacht.
Sehr, sehr schön. Aber ich habe heute noch mal ein paar andere Fragen, bevor wir jetzt einsteigen, weil ich habe mir, wir wollten ja über Esoterik sprechen, und da wollte ich erstmal drei Dinge von dir wissen. Gunda, hast du eine Seele?
Nee.
Okay. Hast du einen Glücksbringer?
Nicht mehr.
Hattest du mal einen, ja?
Ja, ganz viele. Also so Sachen wie, ich hatte immer eine 2-Euro-Münze mit dem Kölner Dom hinten drauf. Die habe ich irgendwann mal zusammen mit meinem Glücksbringer erkoren. Die war immer in meinem Portemonnaie. Dann irgendwie so ein Bändchen, also kleinen Krimskrams, der irgendwie mal mit einer Bedeutung verknüpft war. Die habe ich immer mit mir rumgeschleppt. Und das ist genau wie, eifrige Zuhörerinnen werden sich erinnern, dass ich mal diesen Tick hatte mit, ich darf nicht auf dem Boden stehen, wenn die Haustür zufällt, sondern muss immer bis zu einer Treppe schnell laufen. Und ich habe das fast zeitgleich alles abgelegt, weil ich, weil mir einfach aufgegangen ist, Ü40, dass man das Glück nicht mit Glücksbringern provozieren kann.
Was hast du mit der 2 Euro mit so Kippen von gekauft?
Das hingegen kann man schon provozieren. Krankheit auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe die dann tatsächlich sogar mal aus Versehen ausgegeben oder so. Und dann ist mir auch klar geworden, ja, siehste, und ich lebe immer noch.
Ist nichts passiert.
Ist nichts passiert.
Und ja, okay, bist du abergläubisch?
Nee, auch nicht mehr. Aber manchmal denke ich so, glaube ich, so ein bisschen an Karma. Also, ich weiß nicht, passt das zum Aberglauben? Ich glaube, schlechte Energie zieht schlechte Energie an. Und mit schlechte Energie meine ich nicht irgendeine wabernde Energie, sondern letzten Endes auch Verhalten und eine schlechte Einstellung.
Ach, ist interessant. Also, weil da habe ich jetzt neulich zu gelesen, das gibt irgendwie so ein, also aus der, weiß nicht, Wahrnehmungspsychologie oder so, es gibt ein Prinzip, wonach Menschen annehmen, dass alles irgendwie schon gerecht zugeht in der Welt. Und es ist aber leider gar nicht so gut, weil das zum Beispiel dazu führt, dass Opfern immer noch eine Schuld mitgegeben wird, weil wir uns nicht vorstellen können, dass es tatsächlich Taten geben kann, bei denen das Opfer vollkommen unschuldig ist und es irgendwie einen Täter gibt, der das Opfer ja einfach wahllos attackiert, und wir deswegen dazu neigen, jetzt zum Beispiel auch Opfern von sexualisierter Gewalt immer eine Mitschuld zu geben. Und da habe ich jetzt nämlich in diesem ganzen Lindemann-Komplex heraus gelesen, dass das irgendwie so ein bisschen unserer Wahrnehmung entspricht. dass wir deswegen auch zum Beispiel oft denken, Leute sind an ihren Krankheiten selber schuld.
Oh. Ja, das, also das, das teile ich nicht. Ich glaube, es ist einfach, vieles ist, das meiste ist super ungerecht. Also wenn man ungerecht als, keine Ahnung, als was definiert man das überhaupt? Das hat ja auch eine moralische Komponente, ne? Gerechtigkeit. Was finden wir gerecht? Ich kann nur sagen, dass ich mich privat trotzdem freue, wenn einer blöden Person etwas passiert, von dem ich glaube, dass es sie verdient hat.
Das, ja, das kann ich verstehen, worauf, wobei ich immer glaube, den schlimmsten Personen geht es irgendwie am besten. Die kommen immer am besten durchs Leben durch.
Stimmt. Aber dann könnte man auch wieder sagen, also so, ne, das Beste, das ist immer so, da guckt man ja nur so drauf, auf die äußeren Umstände eines Lebens. Aber ich glaube, dass es so gewisse Personen, die sind halt, das ist jetzt auch so ein großes Wort, aber die sind nicht glücklich.
Okay, das kann natürlich dann auch immer sein. Aber unterm Strich würde ich jetzt mal sagen, du bist gar nicht esoterisch oder bist du ein bisschen, neigst du ein bisschen zur Esoterik?
Ich neige gar nicht zur Esoterik, aber ich bin, ich weiß nicht, kann man das überhaupt von sich sagen, aber ich neige zur Spiritualität. Das ist für mich was anderes.
Erzähl, das finde ich interessant.
Also Esoterik ist ja sozusagen im Prinzip etwas, was man innerlich für wahr hält. Also eine esoterische Wissenschaft lässt sich nicht durch äußere Faktoren belegen. Also was haben wir da für ein Beispiel? Wenn ich jetzt irgendein Kristallwasser trinke, das sich davon der Krebs bekämpfen lässt, dann sagt die Person, ja guck, ich habe keinen Krebs, aber von außen kann man nicht behaupten, dass das oder mit Mitteln der Wissenschaft, die ja auch extern funktionieren muss, kann man das nicht beweisen. Und ich, also Dinge, die ich esoterisch durchaus, wo ich durchaus mitgehe, was man so von außen esoterisches Verhalten nennt, zum Beispiel sowas wie Mondkarten ziehen oder ja, so Mondrituale machen, da habe ich ja auch schon einige Male darüber gesprochen. Ich stehe total darauf und mache das auch und glaube auch, dass es wirkt. Aber ich glaube eben, dass es wirkt, weil das psychologische Wirkmechanismen sind, die da greifen, die eben sehr wohl wissenschaftlich nachvollziehbar sind oder beweisbar sind und auch von außen beweisbar und nachvollziehbar sind.
Sowas wie der Placebo-Effekt zum Beispiel.
Genau. Oder der Nocebo-Effekt, genau.
Und was ist spirituell für dich?
Also mit Spiritualität verbinde ich so ein tatsächlich etwas sehr. Ach Mist, warum habe ich keinen Satz vorbereitet, der das jetzt so schön zusammenfasst? Also mit Spiritualität, damit ist also Spiritus, ist ja der Geist, etwas, was ich tatsächlich auch gar nicht so gut in Worte fassen kann. Siehst du, damit geht es nämlich schon mal los, der nicht vorbereitete Satz. Das ist sozusagen ja auch etwas, was sich nicht so ganz gut extern beweisen lässt. Aber es ist eben das ein Gefühl für etwas, was sozusagen die eigene, meine menschliche Erfahrungszugriff übersteigt. Also eine Erfahrung jenseits dessen, was ich sehr gut beschreiben kann, was ich sehr gut in Worte fassen kann, was ich auch, wo dann eine andere Person sofort sagen kann, oh ja, ich kenne das. Wobei es einem da erstaunlicherweise mit vielen spirituellen Erfahrungen dennoch so geht. Und spirituelle Erfahrungen, um es ein bisschen konkreter zu machen, sind für mich Erfahrungen, die ich in der Kunst schon oft gehabt habe, also die ein großes Kunstwerk, sei es eine gotische Kathedrale oder oder auch in Naturerfahrungen, ein besonders beeindruckender Berg oder ein toller Sonnenaufgang in mir ausgelöst haben, wo natürlich ganz viele Bilder und ganz viel Wissen auch eine Rolle spielt, die das Ganze aufladen als etwas Sublimes, als etwas, was mein Verstehenshorizont übersteigt, was sich aber dann eben auch verbindet mit einer starken körperlichen Reaktion und einer sehr positiven Reaktion und einem Gefühl dessen, dass hier gerade was passiert, was größer ist als ich.
Okay.
Hattest du das noch nie?
Nein.
Noch nie? Wenn du irgendwo in der Natur standst und so dachtest, oh, hier ist irgendwas, was das schüttet, das gibt mir gerade einen Schauer über den Rücken, oder?
Ja, aber ich würde das nicht unter Spiritualität verbuchen, sondern ich würde einfach sagen, das sind sehr starke positive Emotionen, die ich da spüre. Aber nichts, was
Es sind auch nicht nur Emotionen, es ist auch tatsächlich eine Art des Verstehens. Also ich hatte das ganz stark, in Israel hatte ich zwei solcher Momente. Einer auf dem Berg Sinai, wo ich nicht nur einfach etwas wunderschön fand und sehr berührt war, sondern auch den Eindruck hatte, ich habe hier gerade etwas erblickt. Und ich meine damit, es gibt mit Sicherheit viele Begriffe dafür, das könnte man irgendwie was Göttliches nennen, obwohl ich überhaupt nicht religiös bin und nicht an einen Gott oder eine Göttin, for that matter, glaube. Aber hier habe ich gerade irgendetwas verstanden auf einer Ebene, die irgendwie so eine Mischung aus metaphysisch, abstrakt, emotional ist und keines dieser einzelnen Begriffe wird dem ganz gerecht.
Mhm. Nee. Kenne ich nicht. Ich habe, glaube ich, also ich bin da auch wirklich auf dieser ganzen Skala, ob es jetzt Esoterik ist oder Religion oder Spiritualität, bin ich auf der X-Achse. Also ich bin original bei Null. Ich habe wirklich nicht einen Müh irgendwie Ansätze dahingehend und finde das auch dann schon ganz interessant, was du erzählst, weil ich kann das tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen.
Mhm.
Wie ist denn das mit deinem Yoga? Also das ist ja, Yoga ist ja da auch immer sehr stark dran geknüpft. Da hast du wahrscheinlich schon viele Berührungspunkte dahingehend, oder?
Ja, also klar, die Yoga-Welt ist natürlich voll von Leuten. Ich habe ja auch, war ja letztes Jahr auf so einem Yoga-Festival, wo ich da auch so ein paar Erlebnisse hatte. Da wird tatsächlich das ganze Spektrum abgebildet. Also es gibt auch ganz viele Yoga-Lehrer, die sozusagen gar nicht so esoterisch sind. Und dann gibt es natürlich auf dem Esoterik-Spektrum auch alles an Auswüchsen. Und du kannst dir vorstellen, ich bin da jetzt auch nicht so die lässigste im Umgang. Ich muss mich auch zum Teil so auf gewissen Workshops echt zurücknehmen, um da nicht irgendwie sehr vernehmlich mit den Augen zu rollen oder irgendwie, ja, also ich bin da sehr anti, weil mich ja auch so viel so Eso-Talk so aufregt, weil ich so denke, ja, ihr könnt das jetzt ja alles so und so nennen, aber was da eigentlich hintersteckt, ist ja XY. Und warum müssen wir denn jetzt so tun, als wäre das nicht einfach ein psychologischer Mechanismus, der hier greift, oder als wäre das nicht irgendwie, als wäre das irgendetwas, was wir nicht verstehen können. Ich kann das ja alles verstehen. Warum müssen wir es verschwurbeln? Warum müssen wir es und damit ja auch so zu einem privilegierten Wissen machen? Also da wird man, da machen sich auch manche Yoga-Lehrerinnen, finde ich, so fast schon so zu Heilerinnen, indem sie so suggerieren, sie hätten da jetzt etwas geblickt, was sonst keiner geblickt hat. Und ich denke, naja, gut, eine gute Psychologin hätte dir das jetzt vielleicht auch sagen können oder vermitteln können oder eine gute Körpertherapeutin oder so. Also da die Berührungspunkte, die ich da hatte, so mit Farben und Chakren und so, da bin ich jetzt nicht so leicht abzuholen, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite besitze ich Mondkristalle, die ich mit Wasser aufgieße, weil ich Mondrituale liebe.
Was sind denn Mondkristalle? Wo hast du die gekauft?
Die habe ich hier in Köln in so einem Kristallladen, der irgendwie wunderschön ist.
Oh Gott!
Gekauft und die sehen einfach sehr schön aus. Also ich glaube, da ist Rosenquarz dabei, da ist Mondstein dabei. Also es sind irgendwie drei verschiedene Kristalle, so auch etwas größer. Und die soll man also irgendwie mit Wasser aufgießen und dann in das Vollmondlicht stellen und dann laden die sich auf. So, Disclaimer. Ich glaube natürlich nicht, dass die sich mit irgendetwas aufladen. Das halte ich für absoluten Blödsinn. Ich finde diese Kristalle einfach schön und ich liebe das Ritual. Ich mag einfach so diese Mondrituale, weil es für mich irgendwie so ein Punkt ist, wo ich sage, ich kann mich jetzt nochmal sammeln, ich kann zurückblicken auf den nächsten Monat. Ich nutze das so ein bisschen als wiederkehrendes Neujahr, um nochmal zu schauen, wie geht's mir gerade, was möchte ich vielleicht gerade ein bisschen, an welchen Dingen möchte ich gerade rumschrauben, was bräuchte ich vielleicht als kreative Eingebung, um mich aus einer verzwickten Situation zu lösen oder dergleichen. Und da ist das für mich einfach wie man eine Kerze zum Essen anmacht, weil es dann schöner ist und Musik anstellt, habe ich diese Kristalle, weil ich die einfach hübsch finde.
Okay, also da sieht man ja schon ganz gut. Es geht da ja um diese Innenschau, ne? Vor allem. Ich wollte noch mal erzählen, ich bin nämlich jetzt auch noch mal in mich gegangen, ob ich nicht mal doch irgendwie sowas in die Richtung gemacht habe. Ich kann mich an zwei Sachen erinnern. Erstmal hatte ich meine beste Schulfreundin damals, die war so ein bisschen auch so im ESO-Trip, die fand das alles irgendwie, die hat auch wirklich dran geglaubt, ja, die war dann auch so jemand, die so an Sternzeichen geglaubt hat und so. Mhm. Und die hatte dann so mit 16 sich so ein Buch gekauft mit so Hexensprüchen, und so Hexenritualen, ja. Und Oha. Mit der habe ich dann so ein paar Sachen mal gemacht und es war alles wahnsinnig gruselig. Das war immer, man musste Mitternacht irgendwo eine Kerze anzünden und irgendwas sagen. Also es war immer original mega gruselig. Daran kann ich mir nichts davon, also alles war komplett gruselig. Ich glaube, wir haben es nur gemacht, weil es so gruselig war und wir, man das ja irgendwie als Teenager auch irgendwie ganz, ganz cool findet, so ein bisschen Nervenkitzel. Nichts davon ist jemals eingetreten von dem, was wir da gezaubert haben. Wir waren wirklich schlechte Hexen. Und dann ist die andere Sache, die mir eingefallen ist. Ich glaube, da war ich so Anfang 30 in Malaysia. Und in so einer alten Kolonialstadt, die es da gab, da hieß es dann irgendwie, hier gibt es die älteste Handleserin in Malaysia. Und da soll man zu der hingehen und man soll sich seine Zukunft vorhersagen lassen. Also bin ich tatsächlich da rein. Und ich habe mich jetzt, als es mir eingefallen ist, dass ich das gemacht habe, extrem gewundert, weil es eigentlich überhaupt nicht zu mir passt. Aber ich war dann mit ihr, die war in so einem kleinen Van. Da musste ich so reinsteigen und habe ihr dann das Geld gegeben und sie sprach kein Englisch. Sie hat so meine Hand genommen und hat irgendwie ganz viel erzählt und hinter ihr, und sie war ganz, ganz, ganz alt, und hinten im Van war noch so ihr Partner, ihr Mann oder was auch immer, aber auch beides uralte Menschen, und der sprach aber so ein bisschen Englisch und hat mir das übersetzt, was sie gesagt hat. Und weißt du, was sie mir vorher rausgesagt hat, Gunda?
Oh oh.
Vier Kinder.
Vier Kinder.
Ja, und da habe ich schon gedacht, okay, da geht es wahrscheinlich darum, erstmal zu glauben, man versucht zu gucken, was wünschen sich denn die Frauen, ja, und verspricht ihnen das. Also, ja, ich hab gedacht, oh Gott, bitte nicht. Hab sie richtig geschockt angeguckt, das weiß ich noch, und bin dann raus und habe dann gewusst, okay, das wird nicht meine Zukunft sein. Aber das war es dann damit auch mit mir und der Esoterik. Also jetzt ist es aber so, und ich glaube, deswegen kamen wir ja auch auf dieses Thema, dass es ja jetzt einen totalen Esoterik-Boom gibt, ne, auf Social Media. Und das auch gerade dieses Hexending. Also bei meiner Freundin damals war es halt noch so ein Buch, was sie sich gekauft hat, in so einem Esoterik-Laden oder so. Jetzt findest du ja so richtig so Zaubersprüche und Anleitungen auf Instagram oder auf TikTok. Hashtag Witchtalk muss man sich mal angucken. Heute habe ich lustigerweise gerade wieder eine Werbung bekommen über Instagram, ob ich meinen Ex zurückhaben will und ich hier wäre, könnte ich einen Zauberspruch kaufen. Was? Habe ich gesagt, danke, nein. Und es ist so ein krasser Boom, denn als wir in dem Alter waren, da war ja Esoterik, ich meine, da gab es so ein paar Öko-Frauen, so ältere, die das so ein bisschen gemacht haben, kann ich mich dran erinnern, aber das ist ja so ein junge Frauending. Und ich finde es irgendwie ganz spannend, mal darüber nachzudenken, warum ist es so? Warum ist es so wahnsinnig beliebt? Du sagst, also es hilft einem vielleicht so ein bisschen bei der Reflexion und bei der Selbsterkenntnis.
Ja, ich denke, das ist natürlich auch, kommt das nicht von ungefähr, dass es gerade so viele junge Frauen sind, die da so drauf abfahren, weil es natürlich, also so diese ganzen esoterischen Rituale, die forcieren ja eine starke, intensive Beschäftigung mit dem Selbst. Was aber ja auch zugleich passiert, ist, dass das ja auch kann, ja auch so ein bisschen als Flucht verstanden werden. Und auch das ist ja sozusagen in unserer Zeit ja nicht angelegt, aber es ist zu beobachten. Wir leben in einer so krisenhaften Zeit und in einer so unsicheren Zeit, dass diese Flucht, das haben wir ja auch schon oft besprochen, ja für viele sehr wichtig geworden ist. Und dann ist so die Schau des eigenen Selbst kann dann eben auch so als Flucht verstanden werden aus einer Zeit, in der wir leben, die einem eben immer noch viele Ungerechtigkeiten abverlangt und viele Zumutungen zumutet und abverlangt.
Das heißt, anstatt jetzt die Zeitung zu lesen und anstatt sich, ich weiß nicht, mit der Klimakatastrophe auseinanderzusetzen, ist man dann lieber auf www.mondstein.de unterwegs oder guckt sich Witch Talk an oder so. Oder ja, was meinst du als mit Flucht?
Ja, das meine ich mit Flucht, genau. Und es ist ja auch, wenn was auch manchmal damit verbunden ist, ist ja dann auch so eine Gemeinschaft, die damit, also ich finde, es ist zum Teil so eine Pseudogemeinschaft, die dann damit ja auch forciert wird. Also gerade wenn es so um so, gibt da ja auch so eine ganze Szene, die sich viel so mit weiblicher Kraft und so weiter auseinandersetzt, wo es so um den weiblichen Spirit geht und die Hexen, die du gerade schon angesprochen hast. Das kommt erstmal so feministisch daher, aber letzten Endes, und damit kommt es dann eben auch so fast als solidarischer Ansatz her. Aber was da eben eigentlich hintersteckt, ist ja eine ganz große, sehr exklusive Nabelschau, die einen ja letzten Endes auch ein Stück weit auch sich selber gegenüber aus der Verantwortung nimmt.
Du sagst, finde ich ganz interessant, weil mir das schon aufgefallen ist, dass ich das extrem problematisch finde, diesen ganzen Trend, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, dass aber Kritik daran auch ganz schnell als antifeministisch gelabelt wird, weil es halt vornehmlich Frauen sind, die das machen. Mhm. Und wenn du sagst, ich finde, das ist aus den und den Punkten ist es ein totaler Quatsch oder es ist vielleicht sogar schädlich. Und das dann heißt, ja, wenn es Frauen machen, dann wird da wieder drüber gemotzt oder so. Also ich finde gerade, das ist ein ganz schwieriger Punkt, wo das so ein bisschen, also schnell als feministisch gelabelt wird, sowas zu machen. Aber die Frage ist, ist es denn das wirklich? Weil ich glaube, es ist es nämlich nicht. Ich glaube nämlich, dass Esoterik vermeintlich Frauen Macht gibt, aber halt eigentlich auch nicht wirklich. Mm. Es ändert halt ja auch nichts an den Strukturen. Also, ne, weil du sagst, okay, jeder beschäftigt sich mit sich selbst und der Verbundenheit mit der weiblichen Kraft, bla bla bla. Aber ey Leute, dann geht halt in eine Gewerkschaft oder solidarisiert euch oder macht irgendwie was anderes. Und weißt du, also ich sag das jetzt mal sehr, sehr überspitzt, aber ich halte das halt für eigentlich keinen guten feministischen Weg.
Mm. Ja, zumal der halt auch so essentialistisch ist. Also was ich da so beobachte, sind ja, also offensichtlich gibt es ja sehr viele Frauen, auch sehr viele junge Frauen, aber auch so viele, viele Frauen in unserem Alter, die den Eindruck haben, so den Kontakt zu ihrer Weiblichkeit, was auch immer das ist, verloren zu haben und die sich irgendwie lost fühlen. Mhm. Und die dann eben, ich sag jetzt einfach mal, hereinfallen auf Versprechungen, die ihnen zusichern, wieder den Kontakt dazu aufnehmen zu können. Und ich glaube, mit Sicherheit ist es so, dass wir in einer Zeit leben, wo wirklich ja erst seit wenigen Jahren Dinge, die uns als Frauen widerfahren, nämlich sowas wie Menopause oder überhaupt der Zyklus, etwas ist, was man öffentlich aussprechen kann und besprechen kann und selbst mit Freundinnen besprechen kann, dass das natürlich noch und dass wir unter einem oder unter dem männlichen Blick, unter dem Blick in einem Patriarchat leiden und deswegen auch unsere eigenen, ein schwieriges Verhältnis vielleicht zu den eigenen Körpern haben. Das ist so. Und das ist, glaube ich, dann deswegen auch ein spezifisches Problem, als Frau im Patriarchat zu leben. Nichtsdestotrotz sind diese Versprechungen, da wieder Kontakt aufzunehmen, sehe ich die sehr problematisch, weil es in meinen dafür halten oder in dem, was ich beobachte, im Prinzip nur diese ganzen Dualismen reproduziert. Denn was da immer so gesucht wird, ich war ja da selbst mal bei so einem Ritual dabei, wo wir so weibliche Attribute benennen sollen. Und das war, dann kamen natürlich nur so Sachen wie weich, lustvoll, zärtlich, fürsorglich. Ich so dachte, hey, geht's noch? Wo ist stark? Wo ist irgendwie, wo ist hart? Wo ist zielsicher? Das sind dann alles männliche Attribute. Und da habe ich mich ja dann auch irgendwie gemeldet und habe gesagt, dass ich das jetzt hier so ein bisschen, also dass ich den Eindruck hätte, hier würde etwas nur reproduziert, was so ganz woanders herkommt oder angesiedelt ist. Und dann wurde mir quasi vermittelt, dass ich halt eben noch nicht im Kontakt mit meiner weiblichen Seite wäre und ich solle doch mal mehr in mein Becken hineinspüren. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie ich ausgerastet bin innerlich. Also ich musste dann das Zelt verlassen, weil ich wirklich gedacht habe, Bad Karma is gonna kill me. Aber das finde ich also hochproblematisch, wenn sich Frauen sozusagen in dem Versuch, sich besser in sich selber zu fühlen, im Prinzip patriarchale Scheiße reproduzieren und sich dabei ja noch ein Stück weiter auch selber beschneiden.
Stimmt, finde ich interessant. Ich finde ja auch, dass das dass es auch nur eine vermeintliche Macht ist, dass es eigentlich ein Beibehalten von Passivität ist. Wenn du dir mal anguckst, wo geht es, also worum geht es jetzt zum Beispiel bei diesen Witches auf TikTok, also ja, wenn du halt an diese Zaubersprüche und sowas rangehst, dann geht es zum Beispiel darum, dass du dadurch Grenzen setzt, dass du dein Selbstbewusstsein aufbaust oder dass du halt irgendwie, keine Ahnung, negative Energien von dir abblockst, vielleicht auch durch negative Menschen um dich herum oder so. Aber nichts davon, also das machst du ja sehr passiv, denn du machst dann da irgendwie deinen Spruch, anstatt wirklich dich zu kümmern, anstatt zu diesen Leuten mal hinzugehen und mit denen zu reden und sagen, hier, weiß ich nicht, wenn du jetzt einen Nachbarn hast, der dich aufregt, ja, anstatt direkt diese Konfrontation zu suchen, anstatt direkt für dich einzustehen, machst du da irgendwelche blöden esoterischen Rituale, um also die nichts bringen. Weißt du, was ich meine? Dass es halt eigentlich überhaupt kein Empowerment ist.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie ein bisschen was bringt. Und ich glaube, also ich habe auch schon so Frauen beobachtet, die da sehr mitleben und die da, glaube ich, auch auf so eine, ich will das wirklich jetzt gar nicht beurteilen, aber die auf eine Art und Weise da einen Umgang mit sich und ihren Problemen gefunden haben, der ihnen offensichtlich hilft, ganz okay und ohne viel Leidensdruck durchs Leben zu kommen. Und dann denke ich mir so, okay, who am I to judge? Mhm. Aber nichtsdestotrotz finde ich den Weg gefährlich, weil er kann, das ist ein rutschiger Weg und der ist nicht sehr stabil. Und deswegen ist das nichts, wo ich sagen würde, das würde ich jeder Frau anraten, diesen Weg auf jeden Fall zu gehen, weil letzten Endes ist er ja auch oft geprägt von Leuten, die das vielleicht auch ausnutzen. Also da gibt's ja auch wirklich viel Scharlatanerie und viel einfach Geldmacherei.
Das stimmt.
In dem ganzen Kosmos.
Das muss man jetzt auch noch mal sagen, es ist ein riesiger Boommarkt. Ja, also da wird ja auch alles verkauft. Ich war jetzt, wie gesagt, ein bisschen unterwegs in den sozialen Netzwerken, habe mir mal angeguckt, was da so läuft in diesem ganzen modernen Esoterik-Bereich. Und da wird ja auch alles verkauft. Also der letzte TÜNEF, irgendwelche Armbänder, die dich dann schützen sollen vor negativen Einflüssen und was weiß ich was. Da kann man ja sagen, in Ordnung, das ist vielleicht schlecht, weil du da Energien rein verpulverst, wo man sich eigentlich vielleicht mal um das Ändern von Strukturen kümmern müsste und dann ja sozusagen du wieder dich nur mit dir selbst und allen beschäftigt. Das ändert also nichts am großen Ganzen. Und man könnte sagen, gut, es kostet dich denn jetzt vielleicht nur ein bisschen Geld, was du dann halt für überflüssige Armbänder ausgibst. Aber wir haben ja auch noch die andere Seite, wo es dann auch richtig schädlich werden kann.
Eben.
Wir haben diese Geistheiler, diese HeilpraktikerInnen, die da dann auch zum Teil, kennen wir ja alle diese Fälle, wenn es dann halt um wirklich schwere Erkrankungen geht, wo dann daran geglaubt wird. Und was wir ja alle mitbekommen haben, war das ja während der Corona-Zeit. Ne? Also da haben wir ja gesehen, wie stark das auch in Deutschland da so eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit gibt. Also ich finde das zum Beispiel auch immer krass, wenn man schon denkt, dass unsere Medizin Schulmedizin genannt wird. Ja, als gäbe es noch irgendwas anderes. Ich denke dann immer, ja, dann muss man das andere konsequenterweise vielleicht Kindergartenmedizin nennen. Ja, denn Homöopathie und Konsorten haben halt tatsächlich nichts, was über diesen Placebo-Effekt hinausgehen würde, nachweisbar. Jetzt habe ich zum Beispiel auch ganz interessant, wie stark verbreitet es in Deutschland ist, gelesen. Da war ja auch diese Impfgegnerschaft, die war ja sehr, sehr stark ausgeprägt in Deutschland. Und die Angst vor diesen Impfungen. Jetzt hat das Paul-Ehrlich-Institut gerade eine Auswertung gemacht zu den Impfschäden und Impfrisiken. Und es stellte sich heraus, und diese mRNA-Impfstoffe, die wurden ja milliardenfach verimpft auf der ganzen Welt. Und 50% der gemeldeten, und das müsste nicht von Ärztinnen oder Ärzten geschehen, das konnte man auch selber machen, also 50% der gemeldeten vermeintlichen Impfschäden kamen aus Deutschland. Und nur ein Bruchteil der ganzen Impfungen wurde in Deutschland verabreicht. Das heißt, diese extrem verschwurbelte Impfgegner hier in Deutschland, die haben halt auch dafür gesorgt, dass Leuten Angst gemacht wurde, dass Leute sich haben nicht impfen lassen und so weiter. Und da haben wir schon gesehen, was es ja für eine krasse Macht und ja auch für eine Gefahr dann so darstellt. Ne?
Hast du eine Theorie, warum das gerade in Deutschland so ist?
Ja, ich glaube, Und ich, und das ist jetzt eine krasse Theorie, aber ich hau sie raus. Ich glaube, das ist, sind die Nachwirkungen des Faschismus. Und ich glaube, dass dieses esoterische Denken und der Faschismus haben eine gemeinsame Überschneidung. Und zwar der Glaube daran, dass sich das Starke durchsetzt und das Schwache aus dem Volkskörper raus muss. Und ganz viel esoterisches Denken beruht darauf, also die Selbstheilungskräfte des Körpers, und wer sich da nicht durchsetzt, der muss auch raus aus unserer Evolution sozusagen. Und der Glaube genau daran ist einfach so weitergegangen. Also das findet man ganz häufig, dass auch eine absolute Abwertung des Kranken, des vielleicht Behinderten, des Schwachen irgendwie in beiden, ja, Glaubenssystemen da stark ausgeprägt ist.
Und ist es auch, wie du das gerade beschreibst, ja, vielleicht auch, also ich meine, das ist ja zumindest der Faschismus in der deutschen Ausprägung ist ja auch schon stark angelehnt an auch so mythologisches Denken. Mhm. Ob das vielleicht auch noch so eine, keine Ahnung, ideengeschichtliche Verknüpfung ist, die da eine Rolle spielt, frage ich mich gerade. Also das ist eben so, also in dieser Mythologie spielt ja auch irgendwie so die Volksseele eine Rolle oder der Wald in Deutschland oder also so gewisse Naturelemente, und das findet man ja auch in esoterischen Beschreibungen, dass da so eine Macht beschworen wird, die irgendwo inhärent in etwas anderem innewohnt.
Ja, aber da wüsste ich jetzt nicht gut genug Bescheid, ob das denn in der Mythologie wirklich so angelegt ist oder ob das dann die Interpretation der Mythologie ist. Und ich glaube, das ist ja immer die Frage, es ist ja wie aus religiösen Texten, ne? Was ist letztendlich, was ziehst du daraus? Wie liest du es? Wie guckst du darauf? Das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Aber das halte ich wirklich für gefährlich. Und ich glaube, da sind auch die Grenzen verwischen da leicht. Und ich will jetzt nicht sagen, dass alle, die irgendwie an Horoskope, also weil heutzutage ist ja alles immer so polarisiert. Nein, nicht alle, die an Horoskope glauben, sind Nazis, ja. Danke. aber also so ein bisschen diese Nazi-Erziehung, denke ich, wirkt da bis heute nach und macht Deutschland halt so wahnsinnig anfällig für so einen Schwurbel.
Mm. Das ist witzig. Mir fällt tatsächlich, also ich kenne mich ja nur so mit England ein bisschen aus, weil ich da ein paar Jahre gelebt habe, und da ist mir, ist jetzt natürlich auch schon etwas her, aber wirklich nicht, keine Ahnung, nicht halb so viel oder viel weniger als halb so viel an esoterischem Content in Menschengestalt entgegengekommen wie hier. Also ich glaube, das ist, ja, interessant. Es ist, glaube ich, schon wirklich was Deutsches, was auch was Deutsches ist. Katja, kannst du bitte erzählen, um dem Ganzen jetzt auch nochmal wieder eine leichte Note zu geben, was du neulich in Brandenburg entdeckt hast?
Nein, das war nicht in Brandenburg, das war in Britz.
Ach Mist.
Aber ist ja fast schon Brandenburg.
Ja.
Genau, das habe ich dir geschrieben, ne? Ich bin jetzt in den Britzer Gärten gegangen und bin da aus dem Bus ausgestiegen, und dann steht da so ein Haus, wo dann drauf steht Heilpraktiker für Mensch und Tiere. Und da dachte ich, wer geht denn dahin? Also weder als Mensch noch mit meinem Tier würde ich dahin gehen. Aber das scheint, also das scheint ja zu funktionieren, dass jemand sagt, oh, sehr vertrauenswürdig, dann nehme ich den Hund gleich mit, ja, ich habe die Kopfschmerzen, dann nehme ich doch den Hund gleich mit und lass ihn, weiß ich nicht, impfen nicht, aber besprechen.
Ja, bei dir würde ich noch sagen, naja gut, solange du dran glaubst, haben wir da auch schon wieder, da spielt halt der Placebo-Effekt eine Rolle, aber beim Hund, ist das eigentlich mal in der Veterinärmedizin untersucht worden, welche Auswirkungen der Glaube des Herrchens auf den Hund hat?
Also ich hatte ja eine sehr ganz kranke Katze, die ich lange gepflegt habe, mit ganz schlimmem Krebs, und deswegen war ich ja oft auch bei Ärztinnen und in Apotheken und so weiter, und es gibt tatsächlich, musst du mal darauf achten, es gibt ja auch Tiermedizin hier in normalen Apotheken, und da siehst du manchmal auch, da gibt's so homöopathische oder Bachblütendinger für Tiere. Und das halte ich für absolut kriminell, weil du könntest, und für Babys fände ich es genauso kriminell. Also weißt du, wenn du sagst, du als erwachsener Mensch entscheidest dich dafür, ich weiß nicht, homöopathische Mittel einzunehmen oder Bachblüten oder so, weil du glaubst daran und dir hilft es, fair enough, macht es. Aber wenn dein Tier Schmerzen hat, ja, oder irgendwie dein Baby irgendwie Schmerzen hat, dann kommst du doch damit zu einem Placebo-Effekt nicht weiter. Also das bringt doch überhaupt nichts. Wahrscheinlich könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht sensible Katzen beruhigt, wenn du diesem Tier irgendwas gibst und du daran glaubst als Frauchen und dann ruhiger wirst oder so. Aber das ist wirklich so um die Ecke gedacht. Ich halte das für, also ich verabscheue das, muss ich sagen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch schon mal von jemandem gehört, der so, so als Medium mit Tieren gesprochen hat, um dir dann zu sagen, was das Tier... Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie das Problem, eine Aussage von einem Tier nicht zu verstehen.
Ja.
Oder?
Ja.
Man weiß doch, also original immer,
Hunger, von dem eigenen Tier.
Lass mich in Ruhe, ja. Streiche, also es ist immer so, ja, ich weiß doch ganz genau, was das will.
Wenn du ein bisschen empathisch bist, auf jeden Fall. Und wenn das Tier gut kommunizieren kann. Sprich deutlicher, Katze. aber wie bist du, erzähl mal ein bisschen genauer, wie bist du auf diese Person gekommen? Jetzt beruflich hast du ein Interview mit der geführt oder war das jetzt privat?
Nee, das war privat. Das war über Bekannte.
Was es nicht alles gibt.
Es gibt alles, einfach alles. Das hat mich ja auch damals zu der Idee, als ich meine Promotion abgeschlossen habe, habe ich gedacht, wenn if all else fails, dann kann ich einfach auch so von mir höchstpersönlich besprochenes Wasser mit Dr. Windmüller Tinktur auf den Markt bringen und das vielleicht verkaufen.
Absolut, es ist ein großer Boommarkt, du hast einen perfekten Namen dafür. Ich habe dir neulich ja auch so eine Nachricht geschickt, die ich über LinkedIn bekommen habe, weil also wir sehen diesen Esoterik-Boom wirklich überall. Ich habe so eine komische Nachricht bekommen von jemandem, ich habe das erstmal gar nicht genau verstanden, aber die von mir irgendwie wissen wollte, ob ich interessiert wäre, nee, ob ich mir vorstellen kann, dass Metaphysik wie Astrologie Einfluss auf unser Business haben kann und dass uns diese Tools helfen, mehr Leichtigkeit in unseren Alltag zu bringen und unsere Wunschkunden anzuziehen. Da dachte ich, okay, die Magic, also jetzt auch für mein Business einzusetzen. Und ich habe mir das mal angeguckt, was deren Konzept ist. Und das heißt Human Design. Das ist ein esoterisches Konzept. Und dann, jetzt wird es nämlich ganz interessant. Und das haben ja viele dieser Konzepte, egal ob du jetzt auf Homöopathie guckst, auf, ich weiß nicht, diesen ganzen Demeter-Kram, auf Bachblüten oder sowas. Das sind ja alles so kleine Pseudowissenschaften. Ne? Dahinter stecken ja wirklich ganz komplizierte, so pseudowissenschaftliche Ausarbeitungen. Und bei Human Design auch, da geht es um irgendwie Persönlichkeitsdiagnostik, wo es um deine Geburt geht, also auch den Zeitpunkt deiner Geburt. Und dann ist da aber noch irgendwie Chakrenlehre dabei und irgendwie anderes Zeugs, also so durch einmal alle spirituellen Konzepte aus der ganzen Welt so zusammen geschustert, ja, und aber auch wirklich total wissenschaftlich. Und das ist, ich finde es ja ein bisschen witzig. Ich habe mir gedacht, das ist so wie Leute, die so Elbisch sprechen können oder Klingonisch oder so, weißt du? Wo du sagst, es ist so ein richtiges Nerdtum, wo was absolut ausgedachter mega Quatsch ist, aber du das so stringent irgendwie niederschreibst, dass Leute drauf gucken und denken, wow, da muss ja was dahinter stecken. Das ist ja hier alles, ist ja ein Wahnsinnskonzept, ja.
Mhm. Ja, und da, also ich meine, im Gegensatz zu hier so Elbisch, diese Sprache, wie heißt die denn nochmal, die bei Game of Thrones da jetzt gesprochen wurde, steckt ja wirklich ein Sprachwissenschaftler hinter. Das ist ja sogar, also das ist ja was richtig Cooles. Aber dieses Human Design, mir ist das auch schon mal untergekommen von so einem Yoga-Typen, dem ich bei Instagram gefolgt habe. Das ist ja wirklich, wo man denkt, man guckt sich's an und denkt so, okay, da steckt jetzt auf jeden Fall eine Handvoll Leute, die sich bepissen vor Lachen irgendwo, weil auf diesen absoluten Quark jemand reingefallen ist.
Das ist echt,
so eine zusammengestümperte Suppe an Pseudowissenschaft. Das ist ja, also, Wahnsinn. Und da fragt man sich auch so, also dieser Yoga-Mensch hat es dann auch so vertreten, das hätte ihm jetzt, also das öffnet jetzt alle seine Krafttore und jetzt kommt er zu sich. Und ich dachte nur so, man, seit wann hat Therapie eigentlich so einen schlechten Leumund?
Ja, nein, was es ja auch macht, glaube ich, weil es ist ja so eine, also da finden wir ja auch wieder, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Persönlichkeitstypen, also ähnlich wie jetzt zum Beispiel ein Sternzeichen, ja, und da geht es ja darum, Leute in Schubladen zu stecken und sie klassifizieren und das wiederum ist ja auch ein wichtig für unsere menschliche Wahrnehmung, wir stecken ja alles in Schubladen, weil sonst würde uns die Komplexität der Außenwelt überfordern. Deswegen stehen wir da, glaube ich, auch einfach drauf, dass wir sagen, hier typisch Waage, ja, oder typisch, ich weiß nicht, bei Human Design, wie da diese Typen dann heißen. Und ich glaube, es entlastet und entschuldet einen auch wieder selbst. Da muss man auch wieder keine Verantwortung übernehmen, weil man sagt, ich bin halt Fisch, was soll ich machen?
Ja, ja. Es hat eh nie geklappt zwischen uns, weil du bist X, ich bin Y. Ja. That's it. So. Natürlich war ich erfolglos in dem Job, weil also ja, man kann sich so es sich rückwirkend auch sehr einfach machen im Leben.
Ja, und ich glaube, ich neige halt, ich gehe immer in die Kämpfe rein. Deswegen ist mir das Ganze wahrscheinlich auch zu fremd, dieser Rückzugsgedanke, der ja bei ganz vielem dahinter steckt.
Aber was ich auch lustig finde, ich musste nur mal gerade an die Formulierung denken, die diese Tante da bei LinkedIn dir geschrieben hat, wie sie mehr Leichtigkeit in ihren Alltag bringen, um zu ihren Wunschkunden zu kommen. Also ganz ehrlich, mehr Leichtigkeit in meinem Alltag würde gerade durch das absolute Fehlen von jeglichen Kunden. passieren. Also be careful what you wish for, liebe Esos.
Okay, aber vielleicht können wir noch ein bisschen persönlich abschließen. Gibt es was du gut findest an Esoterik, wo du sagst, außer deine Mondkristalle, das ist doch schön, dass es das gibt?
Ja, ich stehe auf, also wie gesagt, ich finde viele Eso-Rituale irgendwie, kann ich was abgewinnen, also auch so ausräuchern, finde ich auch super wichtig. Also man muss auch mal öfter mal so eine Reinigung vollziehen von Räumen und von dem Leben, von schlechten Energien. Und schlechte Energien sind was für mich was ganz Konkretes. Die kommen nämlich von Menschen und nicht von irgendwas. Also sowas. Und ich meine, weißt du, wie viel kostet so ein Räucherset? 10 Euro, 20 Euro. Ich finde, das kann man machen. Dem kann ich was abgewinnen. Das sind irgendwie ritualisierte Handlungen, die sozialpsychologisch irgendwie Sinn geben und wenn sie dann noch einen gewissen ästhetischen Gespür ansprechen, dann haben sie Dr. Windmüllers Esoplazett. Also, I'm all for it. Ich mache da auch immer gerne mit. Ja, aber man muss halt aufpassen. It's a slippery slope.
Also ich habe lange nachgedacht, ich bin da wie gesagt nach wie vor absolut dagegen, aber es gibt einen Punkt, den ich daran ganz gut finde, passend zu unserem Podcast. Also dieses ganze Witchcraft-Esoterik-Zeugs ist ja echt einer der ganz wenigen Bereiche, in denen ältere Frauen respektiert und angesehen werden, oder? Die alten Hexen.
Stimmt.
Da wird das weibliche Erfahrungswissen endlich mal anerkannt, aber dann leider auf so einer Quatschbasis. Aber stimmt. Immerhin, das möchte ich dem zugutehalten.
Okay, und ich nehme noch mit, jetzt habe ich ja schon zwei Aufträge in meinem Leben bezüglich deiner Person, Katja. Nummer eins ist, dich zum Kölner Karneval mitbringen und dafür sorgen, dass du eine gute Zeit hast. Und B.
Oh, nee.
Und irgendeine Art von Mondritual mal mit dir zu absolvieren.
Okay, fangen wir mit dem Karneval an.
Ich brauche eure Unterstützung, liebe Zuhörerinnen. Also, wenn ihr aus Köln kommt, lasst uns irgendwie einen Flashmob um Katja herum organisieren, sodass sie. Irgendwie, ja.
Vielleicht gibt es ja Rituale, weißt du, mit denen sie mich verzaubern können, dass ich dieses Ritual dann durchführe.
Ja, ich kenne auch ein paar, die da ganz gut funktionieren würden.
Gut, sehr schön. Ich bin gespannt. Wenn ihr das, also wenn, dann nehmt das bitte alles ein bisschen mit Humor. Wer vielleicht,
genau. Wie du. Und falls ihr damit jetzt gar nichts anfangen könnt oder einfach mal jetzt mal wieder ein handfestes Thema haben wollt, dann könnt ihr euch auf die nächste Folge freuen, die da kommt am 30. Und wir haben Birgit Happel zu Besuch und wir reden über Geld. Ganz konkret.
Geld, Geld, Geld.
Geld, Geld, Geld.
Sehr schön.
In diesem Sinne, habt ihr schon ein Abo? Fällt mir gerade noch ein. Falls nicht, www.fixund40.de, ab 6 Euro im Monat. Dort findet ihr alle Informationen und ihr unterstützt diesen wunderbar unesoterischen Mittelalter-Podcast. Und
ohne Werbung. Und das wollte ich auch noch mal sagen. Wenn wir nämlich Werbeanfragen bekommen für mittelalte Frauen, dann ist es meistens, Gunda, war es irgendwie ein Esoterik-Kram. Und wir haben immer gesagt, nein, vielen Dank.
Ja, wir haben
Rückgrat. Wir manifestieren lieber viele Steady-Abos.
Genau. In diesem Sinne, habt es gut. Tschüss.
Bis bald. Tschüss. Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixund40.de. Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram @fixund40.podcast und schreib uns gerne an mail@fixund40.de. Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.